DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Heute haben wir diese Themen für Sie. Parkinson und Pestizide. Landwirte erkranken Studien zufolge häufiger an der Nervenkrankheit als andere.
Die Parkinson-Krankheit ist eine sehr langsam verlaufende Erkrankung, die vermutlich bevor die ersten Symptome auftreten, schon 10 Jahre oder vielleicht sogar länger im Gehirn aktiv ist.
Wie gefährlich ist Aluminium für unsere Gesundheit?
Fürs Aluminium sind halt unterschiedliche Effekte zu betrachten. Sicherlich am vordergründigsten sind letztendlich Effekte auf das Nervensystem, die bei langanhaltender und hoher Belastung durchaus auftreten können, also neurologische Effekte.
Und was können Weichmacher in Medizinprodukten anrichten?
Gerade das PVC-Material enthält zum Teil bis zu 40% oder 50% reine Weichmacher. Das ist also ein echt hoher Anteil. Die sind auch nicht chemisch gebunden irgendwie, sondern werden einfach nur eingearbeitet und können deswegen recht leicht übergehen.
Nach Alzheimer ist Morbus Parkinson die häufigste neurodegenerative Erkrankung. Rund 4,1 Millionen Menschen sind weltweit davon betroffen. Nach neuesten Schätzungen wird sich die Zahl bis 2030 verdoppeln auf etwa 8,7 Millionen Menschen. In Deutschland leiden zurzeit zwischen 250 und 280.000 an Morbus Parkinson. Dabei ist die Zahl der Fälle in einigen Regionen höher als in anderen. Eine eindeutige Erklärung, warum das so ist, haben Forscher noch nicht gefunden. Die Veranlagung spielt eine Rolle, aber auch Umwelteinflüsse. Ein Beispiel: Studien zufolge erkranken Landwirte häufiger an Parkinson als andere Menschen, denn sie arbeiten oft mit Pestiziden. Und Pflanzenschutzmittel stehen im Verdacht, das Risiko für Parkinson zu erhöhen. Es gibt viele Fragen und noch lange nicht genügend Antworten. Und das betrifft nicht nur gesundheitliche Probleme von Patienten. Was passiert zum Beispiel, wenn Betroffene berufsunfähig werden? Margarete Jall ist der Frage nachgegangen.
Joachim Durner leitet die Parkinson-Fachklinik im schwäbischen Ichenhausen. Die Klinik liegt nah am Allgäu. Dort gibt es viel Landwirtschaft. Durner behandelt auffallend viele Landwirte und Winzer, die an Parkinson erkrankt sind. Wenn er seine Patienten fragt, ob sie mit toxischen Substanzen zu tun hatten, bekommt er meist eine sehr eindeutige Antwort.
Die ganzen Älteren, die halt jetzt, sage ich mal, aktuell 60 oder 70 plus x Jahre sind, die sagen natürlich offen, dass sie früher da nie einen Mundschutz oder andere Schutzvorkehrungen getroffen haben. Ich bin früher auch auf dem Land aufgewachsen, als kleiner Bub saß ich halt beim Bauern mit auf dem Traktor und bin mit dem mitgefahren, wie der da seine Äcker besprüht hat. Da hat sich niemand was dabei gedacht.
Inzwischen haben Wissenschaftler in diversen Studien eine Verbindung zwischen Parkinson und Pestiziden nachgewiesen. 2011 zum Beispiel zeigten Forscher, dass Bewohner des Central Valley in Kalifornien ein dreifach höheres Risiko haben, an Parkinson zu erkranken. Und zwar dann, wenn sie in der Nähe von Feldern arbeiten, auf denen regelmäßig Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. 2012 gelang es dann Forschern aus Dresden zu entschlüsseln, mit welchem Mechanismus das Insektenvernichtungsmittel Rotenon Parkinson auslöst. Das heißt aber nicht, dass jemand, der mit Pestiziden hantiert oder mit ihnen in Kontakt kommt, auch zwangsläufig Parkinson bekommen muss, erklärt Günther Höglinger, Präsident der Deutschen Parkinson-Gesellschaft.
Die Parkinson-Erkrankung ist anders als eine Infektionserkrankung zum Beispiel keine Erkrankung, wo man nur eine Ursache erkennen kann, sondern es gibt eine Reihe von verschiedenen Faktoren, die uns entweder vor dem Beginn dieser Erkrankung schützen oder die das Risiko erhöhen.
In Frankreich hat man sich schon 2012 entschieden, Parkinson als Berufskrankheit bei Landwirten anzuerkennen, ausgelöst durch den Umgang mit chemischen Pflanzenschutzmitteln. Das liegt vermutlich daran, dass die Bauern in Frankreich besser organisiert sind und eine stärkere Lobby haben als in Deutschland. Außerdem speichert die staatliche Agrarkasse in Frankreich Daten über ihre Mitglieder, die auch wissenschaftlich ausgewertet werden. Etwas Vergleichbares gibt es in Deutschland nicht. Hier ist man skeptischer, was die Eindeutigkeit der Studien angeht. Denn Parkinson entwickelt sich, weil im Gehirn Zellen absterben, die Dopamin produzieren. Dopamin ist für die Beweglichkeit zuständig. Deswegen fangen Betroffene an zu zittern und in kleinen Trippelschritten zu laufen. Meist bricht die Krankheit ab 60 Jahren aus.
Die Parkinson-Krankheit ist eine sehr langsam verlaufende Erkrankung, die vermutlich bevor die ersten Symptome auftreten, schon 10 Jahre oder vielleicht sogar länger im Gehirn aktiv ist. Erst wenn ca. 80% der dopaminproduzierenden Nervenzellen abgestorben sind, sehen die Ärzte und die Patienten die ersten Symptome.
Oft liegt der Auslöser dann vermutlich schon 10 Jahre oder mehr zurück. Dann noch einen Zusammenhang herzustellen zu einem bestimmten Pflanzenschutzmittel, mit dem der Patient gearbeitet hat, ist das große Problem. Das ist aber entscheidend, um Parkinson als Berufskrankheit anzuerkennen. Laut Bundesministerium für Arbeit und Soziales müssen dafür 2 Voraussetzungen erfüllt werden. Erstens muss die sogenannte generelle Eignung bestimmter Stoffgruppen Parkinson zu verursachen nachgewiesen werden. Dazu hat der ärztliche Sachverständigenbeirat sämtliche Studien geprüft und Anfang Juni diese Eignung festgestellt. Allerdings, so schreibt das Ministerium auf Anfrage,
die generelle Geeignetheit ist nicht bereits in dem Sinne zu verstehen, dass eine Anerkennung als Berufskrankheit wahrscheinlich ist, sondern es handelt sich um einen ersten Zwischenschritt einer umfangreichen Gesamtprüfung.
Außerdem muss eine sogenannte gruppentypische Risikoerhöhung nachgewiesen werden. Also konkret, ob Personen, die beruflich Pestiziden ausgesetzt waren, ein erheblich höheres Erkrankungsrisiko haben als der Rest der Bevölkerung. Dazu heißt es weiter aus dem Arbeitsministerium,
es sind deshalb aus den Studien Kriterien zu entwickeln, die eine entsprechende wissenschaftlich abgeleitete Abgrenzung der beruflich betroffenen Personengruppen begründen. Die bloße allgemeine Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe, wie zum Beispiel der Landwirtschaft, reicht daher nicht aus.
Offiziell will das zwar niemand sagen, hinter vorgehaltener Hand heißt es jedoch, man könne Erkenntnisse aus anderen Studien, die zum Teil in unterschiedlichen Bereichen der Landwirtschaft gewonnen wurden, nicht einfach so auf Deutschland übertragen. Hier muss bislang jeder einzelne Landwirt, der an Parkinson erkrankt ist, in einem Vollbeweis nachweisen, welche Spritzmittel und welche Wirkstoffe er verwendet hat. Sollte die Erkrankung anerkannt werden, fließt Geld aus der Unfallversicherung oder sogar eine Rente. Ob Parkinson aber generell als Berufskrankheit anerkannt wird, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen.
Vieles, das wir im Alltag benutzen, kann uns krank machen. Oft denken wir nicht einmal lange darüber nach. Etwa, wenn wir Alufolie benutzen. Die meisten von uns haben eine Rolle davon in der Küche. Wir decken damit den Kuchen im Backofen ab oder wickeln damit die Folienkartoffel ein. Aluminium ist aber auch noch in anderen Bereichen zu finden. Wenn Aluminium in kleineren Mengen in unseren Körper gerät, sei das nicht so dramatisch, erklären Forscher. In größeren Mengen aber kann es unsere Gesundheit schädigen. Inzwischen steckt Aluminium in so vielen Alltagsprodukten, dass manche Menschen tatsächlich zu viel davon abbekommen. Ein Beitrag von Marin Breitling.
Wir leben in einem Zeitalter des Aluminiums. Das Leichtmetall ist in Autos, Deos, Dosen und vielen anderen Produkten verarbeitet. Das Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR, hat sich deshalb angesehen, wie viel Alu die Menschen hierzulande aufnehmen und wie der Stoff in den Körper kommt. Thomas Tietz ist Lebensmitteltoxikologe am BfR in Berlin.
Und dabei ist rausgekommen, dass im Vergleich zu früheren Studien wir beispielsweise über Lebensmittel deutlich weniger aufnehmen. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Und es hat sehr wahrscheinlich auch mit europäischer Regulation von Lebensmittelzusatzstoffen und Ähnlichem zu tun. Und es ist aber eben auch dabei rausgekommen, dass dafür andere Produktgruppen, wie zum Beispiel die Kosmetika oder eben auch die Lebensmittelkontaktmaterialien, die ja, Alufolie oder Aluminium-Menüschalen oder Ähnliches, dafür jetzt eine größere Rolle spielen.
Um gesundheitliche Schäden zu vermeiden, empfiehlt die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, nicht mehr als 1 Milligramm Aluminium pro Kilo Körpergewicht pro Woche aufzunehmen. Also bei einem Menschen mit einem Gewicht von 70 Kilo eine Menge von 70 Milligramm pro Woche. Chemiker Thomas Göhn von der Universität Erlangen-Nürnberg rät, den Wert möglichst nicht zu überschreiten.
Das ist ein Vorsorgewert, den man einhalten soll. Also gesehen ist ja dieser Wert halt immer auf die gesamte Lebensdauer. Das heißt, regelmäßige Belastung in dieser Größenordnung bzw. Überschreitung dieser Werte sollten vermieden werden.
Thomas Tietz konnte zeigen, dass Menschen aller Altersgruppen diesen Richtwert deutlich überschreiten können. Die Mehrheit der Verbraucher, das sind Jugendliche und Erwachsene, schöpfen alleine durch das Essen und Trinken bereits die Hälfte des gesundheitlichen Richtwerts aus. Kommt dann noch Alu aus Kosmetik oder Kochutensilien hinzu, kann der Richtwert überschritten werden. Besonders Kinder und Jugendliche sind stark betroffen.
Insbesondere sind das bei uns die Heranwachsenden, wenn sie eben Antitranspirantien verwenden und diese besagten Lebensmittelkontaktmaterialien und die aluminiumhaltigen Zahnpasten. Also wenn man alles das mit einberechnet, dann kommt für diese Altersgruppe die höchsten Maximalbelastungen raus.
Die Deutschen benutzen heute deutlich mehr Kosmetikartikel als noch vor 5 Jahren, sagt Tietz. Manche dieser Produkte haben die Toxikologen in frühere Studien gar nicht einbezogen. Heute weiß man, dass auch Lippenstifte, Sonnencremes oder Zahnpasta Alu enthalten können. Bestimmte Deos, sogenannte Antitranspirantien, sorgen dafür, dass man wenig schwitzt. Außerdem verwenden Hersteller Aluminiumoxide in Zahncremes, die die Zähne aufhellen. So kommt der Stoff in den Körper, reichert sich dort an und bleibt bis zu 20 Jahre lang dort. Für die Gesundheit können hohe Mengen aber bedenklich sein, sagt Chemiker Göhn.
Ja, fürs Aluminium sind halt unterschiedliche Effekte zu betrachten. Sicherlich am vordergründigsten sind letztendlich Effekte auf das Nervensystem, die bei langanhaltender und hoher Belastung durchaus auftreten können, also neurologische Effekte.
Das heißt, Aluminium schadet dem Gehirn und den Nerven. Das haben Versuche mit Tieren gezeigt. Die Forscher schließen daraus, dass Alu besonders bei Kindern die Entwicklung des Gehirns stört. Die Motorik entwickelt sich zum Beispiel schlechter. Außerdem leiden, auch bei Erwachsenen, Organe wie die Niere, die Leber oder die Knochen unter zu viel Aluminium. Vermeiden lässt sich Aluminium nicht, weil es in der Natur vorkommt und damit auch in Lebensmitteln. Verbraucher sollten sich deswegen abwechslungsreich ernähren, rät der Toxikologe Thomas Tietz. Dabei gilt das Gebot der Vielfalt. Produkte und Marken sollte man häufig wechseln. Grundsätzlich gilt, je weniger Aluminium im Körper, desto besser.
Man kann sie stark reduzieren und das ist auch das Positive sozusagen, was in unserer Studie herausgekommen ist. Sie können aber vor allem steuern, indem sie andere Einflüsse wie Kosmetika, also die Antitranspirantien, die Zahnpasta, die aluminiumhaltige, die Lippenstifte und eben auch die Lebensmittelkontaktmaterialien, also Stichwort Alufolie oder Grillen auf Alu-Schalen oder ähnliches. Wenn sie das vermeiden, dann können sie ihre Aufnahme schon so weit senken, dass sie in einen Bereich kommen, wo kein Risiko besteht.
Ein Risiko kann auch bestehen, wenn wir Kunststoff einsetzen. Je nachdem, wie und wo das der Fall ist, muss er biegsam und weich sein. Um das zu erreichen, verwenden die Hersteller sogenannte Weichmacher. Die stecken beispielsweise in PVC oder Verpackungen oder auch in Kabeln. Die Empfehlung der Experten, wo immer möglich auf Kunststoffe verzichten. Im Privaten geht das sicherlich in einigen Bereichen, aber es ist schwierig. Mehr dazu von Daniela Remus.
Ob Schläuche, Spritzen, Infusionsbeutel oder Katheter. Kein Krankenhaus kommt ohne Kunststoffprodukte aus. Sie sind weich, hygienisch, lange haltbar und auch kostengünstig. Aber sie enthalten den Weichmacher DEHP, der unter anderem im Verdacht steht, Krebs auszulösen.
In den ganzen flexiblen Kunststoffmaterialien, im Prinzip dem sogenannten Weich-PVC, das ist also im Prinzip die ganzen Schläuche, die Blutbeute, die Infusionsbeute, diese ganzen flexiblen Materialien, die eben hohe Anforderungen haben, eben an die Stabilität, die Flexibilität und die auch sehr durchsichtig sein soll. Das kann eben dieses PVC am besten und dafür müssen aber eben Weichmacher eingesetzt werden.
Erklärt die Toxikologin Elisabeth Eckert, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeits- und Sozialmedizin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Die EU hat diesen Weichmacher als reproduktionstoxisch eingestuft. Das heißt, er kann die Fruchtbarkeit schädigen und ihn bereits vor 20 Jahren in Kinderspielzeug verboten.
Gerade das PVC-Material enthält zum Teil bis zu 40% oder 50% reine Weichmacher. Das ist also ein echt hoher Anteil. Die sind auch nicht chemisch gebunden irgendwie, sondern werden einfach nur eingearbeitet und können deswegen recht leicht übergehen.
Zum Beispiel in menschliches Blut. Elisabeth Eckert hat erforscht, wie stark der Weichmacher Säuglinge und Kleinkinder belastet, wenn sie Produkten aus PVC im Krankenhaus ausgesetzt sind. Dazu hat sie mit der Kinderkardiologiestation an der Universität Erlangen-Nürnberg zusammengearbeitet. Kinder jünger als 20 Monate, die am Herzen operiert werden mussten, wurden entweder mit herkömmlichen Medizinprodukten versorgt oder mit solchen, die mit einem alternativen Weichmacher hergestellt worden sind.
Wir haben also uns als alternativen Weichmacher ein Trimelitat ausgesucht, das TOTM, kurz abgekürzt, und konnten da eben zeigen, dass es tatsächlich so ist, dass das DHP in so einem viel höheren Maße ins Blut übergeht, während zum Beispiel so einer Behandlung an der Herz-Lungen-Maschine, als dass das TOTM tut. Und zwar nicht nur um ein paar Prozentpunkte, sondern tatsächlich ist der Unterschied zwischen den beiden Weichmacher um den Faktor 350.
Die Belastung ist bei DEHP also 350 mal höher als bei der Alternative. ein hoher Wert. Vor allem, weil bekannt ist, dass das DEHP gesundheitsschädlich sein kann. Dennoch gibt es keine Bestrebungen, in Medizinprodukten auf diesen Weichmacher zu verzichten. Denn sie sind kostengünstig und lange haltbar und Studien wie die von Elisabeth Eckert Mangelware. Dabei ist die Erkenntnis der Gesundheitsgefährdung nicht neu. Schon vor 20 Jahren hat die EU die Weichmacher, wissenschaftlich Phthalate genannt, im Spielzeug und in Babyfläschchen verboten. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kämpfen für ein weitergehendes Verbot, erklärt Josef Körle, Professor für Endokrinologie an der Charité in Berlin.
Am Beispiel von Phthalaten weiß man, dass sie während der frühen Entwicklung von Zellen, die zu Muskelzellen werden können oder die zu Fettzellen werden können oder die zu Zellen des endokrinen Systems werden können, dass sie dort in diesen Entwicklungsprozess der Zellen eingreifen und zum Beispiel dafür sorgen, dass zum Beispiel mehr Fettzellen statt mehr Muskelzellen gemacht werden.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat hormonell wirksame Stoffe wie den Weichmacher im PVC als, Zitat, globale Bedrohung bezeichnet und ein generelles Verbot gefordert. Die Regulierung in der EU aber verzögert sich dennoch Jahr für Jahr. Die Medizinproduktehersteller bestreiten die Gefährlichkeit der Erzeugnisse.
Das war's mal wieder aus Medizin und Gesundheit. Wie immer gibt es mehr Informationen auf unserer Webseite unter db.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund, auf unserer englischen Seite db.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.